Dann würde ich Herrn Professor Grassberger, Martin Grassberger, bitten. Er ist studierter Biologe und Mediziner, Gerichtsmediziner, ist sehr bekannt geworden durch diverse, kann man durchaus sagen, systemisch relevante Bücher in Bezug auf Ernährung. Und ich freue mich ganz außerordentlich, dass Sie hier sind und hier einen Vortrag zu diesem Thema sicher aller Breite hier leisten. Dankeschön.
So breit das möglich ist in einer halben Stunde.
Ja, aber ein paar Eckpunkte.
So, weiter drücke ich hier. Ja, schönen guten Abend. Danke, dass Sie so zahlreich erschienen sind, hätte ich fast gesagt. Das ist eine Diagnose hier jetzt. Ja. Wir haben das Problem, dass Landwirtschaft und Medizin offensichtlich glaubt, nicht miteinander zusammenzuhängen. Ja. Und das ist ein Fehler. Ich bin total dankbar über den Vortrag, der jetzt zuvor gelaufen ist, weil er mir vieles vorwegnimmt, Gott sei Dank, weil ich in einer halben Stunde diese komplexe Materie hier ohnehin nicht unterbringen kann. Vielleicht ganz kurz noch zu meiner Person. Ich beschäftige mich ein halbes Leben lang eigentlich mit Ernährung, wie wir alle, nur manche mehr, manche weniger. Das hat eine Journalistin einmal schön gesagt und ich habe gesagt, das ist die schönste Definition meiner ganzen Interessensgebiete von Feld, Essen, Leben und Tod. Eine sehr breite Spannbreite einerseits, weil ich mich ja mit Todesursachen und Krankheiten beschäftige, andererseits, weil ich selbst auch landwirtschaftlicher Facharbeiter bin und sehr stark in der Landwirtschaft auch verankert bin. Im Unterschied zur Medizin ist sozusagen im Agrarsektor das Interesse sehr groß, sich dafür zu interessieren, wie es denn gelingen könnte, gesunde Lebensmittel zu produzieren, weil immerhin wird man ja Bauer, Landwirtin, weil man die Menschen mit gesunden Lebensmitteln versorgen will. Auch hier kann ich natürlich nicht verallgemeinern, es gibt doch genug, die einfach abkippen bei der Genossenschaft und eigentlich kein Interesse daran haben, mit einem Endabnehmer in Kontakt zu treten, aber sei es wie sei. Ich möchte sozusagen anknüpfen an das zuvor Gesagte, Landwirtschaft und Gesundheit. Das Bindeglied ist unsere Ernährung, wesentlich, nicht nur, aber auch. Und Sie sehen hier die Daten von 2019, wo sozusagen hochgerechnet wurde, wie viel Chance auf gesunde Lebensjahre wir hier zu erwarten oder zu erhoffen haben. Und interessanterweise ist Österreich hier sehr schlecht eigentlich positioniert, wenn wir den Durchschnitt in der EU nehmen. Vor allem, wenn wir uns anschauen, wie viel gesunde Lebensjahre Menschen in Malta und Schweden zu erwarten haben. Ja, das heißt jetzt nicht, dass die durchschnittliche Lebenserwartung bei uns nicht auch hoch ist, aber wir verbringen diese restlichen Jahre, und das ist beträchtlich, nicht von 58 oder 57 bis 80 oder 83, das ist einige Zeit. Und das belastet das Gesundheitssystem, und zwar mit einer Summe, die wir uns kaum vorstellen können. Auf der zweiten Seite belastet es uns das ganze Wirtschaftssystem durch Ausfallstage, weil kranke Leute, egal ob psychisch oder körperlich krank, in Krankenstand sind oder minder arbeitsfähig sind oder in Frühpension sind. Und das heute durchaus für ein Problem. Diese Krankheiten, die hier die gesunden Lebensjahre verkürzen, das sind alle nicht übertragbaren Krankheiten, unsere chronischen oder sogenannten Zivilisationskrankheiten, auf die ich jetzt gar nicht im Detail eingehen will und auch zeitlich nicht kann. Aber es betrifft praktisch jedes Organsystem, also Sie sehen das hier mal die roten Überschriften dargestellt, vom Verdauungstrakt bis hin zu neuropsychiatrischen Krankheitsbildern, frühzeitige degenerative Erkrankungen, Demenzen etc. Wir haben auch durchaus, vielleicht können wir dann später noch darüber reden, Depressionen, Angststörungen, alle diese Dinge. Mir ist da wichtig, diesen Titel genau zu lesen. Diese nicht übertragbaren Krankheiten sind ein sogenanntes Slow-Motion-Desaster, wenn wir der WHO folgen. Und Slow-Motion heißt in Zeitlupe, das heißt langsam über Jahrzehnte sich entwickeln, das heißt nicht eindeutig sofort sichtbar, sondern über Jahrzehnte, vielleicht sogar über zwei Generationen sich entwickelnd. Und einhergehend mit diesen Negativtrends in der Gesundheit, ich will da gar nicht alarmistisch sein, es ist nicht immer alle, also Zahlen sind immer sehr geduldig, aber ich glaube insgesamt sind die Zahlen doch recht bedenklich, was manche Krankheitsbilder betrifft. Brauchen Sie nur in die USA schauen, also die Anzahl der Menschen, die dort unter Stoffwechselstörungen leiden, ist also praktisch, also wenn das jemand vor 20, 30 Jahren gesagt hätte, hätte jetzt nicht geglaubt, wie sich das entwickelt eigentlich und was alles an Komorbiditäten eigentlich damit einhergeht. Und man stellt sich jetzt die Frage, woher kommt das? Man hat ja gehofft, dass in den Genen alles zu finden ist. Dieses Human Genome Project ist einigermaßen enttäuschend verlaufen. in einer Publikation da von 2019 hat man festgestellt, dass über die Genetik man von den meisten klassischen Krankheiten nicht mehr als 5-10% wirklich vorhersehen kann. Jetzt ist die Frage, wo sind die restlichen 90-95%? Da sind natürlich reine Erbkrankheiten ausgeschlossen. Und da möchte ich vielleicht einen Begriff ins Spiel bringen, das sogenannte Exposom ist erst seit kurzem in der wissenschaftlichen Literatur vorhanden, ist auch ein Vorschlag, ja, das ist zwischen Exposure, also sozusagen Exposition und Genom, diese Kombination ist es nämlich und das Bindeglied ist die Epigenetik, also die Frage, welche Gene werden überhaupt aktiviert, stillgelegt, abgelesen und es klingt so simpel, wenn Sie sich das anschauen, ja, welche diese zwei äußeren Kreise, das sind alles die Einflussfaktoren, die die Epigenetik und andere Mechanismen beeinflussen. Und da ist nichts dabei, was Sie noch nicht gehört oder gesehen haben. Wir wissen, dass Bildung, sozialer Status und Einkommen eng mit Gesundheit verbunden ist. Wir wissen, dass Lebensbereich, Beruf etc. eine Rolle spielt. Und im engeren Sinne möchte ich mich heute damit kurz beschäftigen, wo die roten Pfeile zu finden sind, weil das sind sozusagen die direkten Bindeglieder zur Produktion unserer Lebensmittel, aber nicht nur, auch natürlich Umweltchemikalien, also Pestizide, genauso wie Umweltverschmutzung oder Biodiversitätsverlust, der wird auch noch eine Rolle spielen. Verzeihen Sie, wenn ich schnell rede, aber ich habe einiges jetzt da hier vor in dieser halben Stunde noch. In dieser Studie und auch in anderen Studien, wo man immer wieder anschaut, was sind denn diese Risikofaktoren, die dieses Global Burden of Disease, diese frühzeitigen oder diese lebensverkürzenden oder gesundheitseinschränkenden Krankheiten hervorruft? Und da kommt man drauf, es ist vermutlich die suboptimale Ernährung, was immer suboptimal ist. Ja. Früher hätte man gesagt, zu wenig einfach, viele hungernde Menschen auf der Welt, aber die werden ja immer weniger eigentlich. In letzter Zeit sind es wieder ein bisschen mehr geworden, aber grundsätzlich haben wir eigentlich mehr Menschen, die vom Überangebot leiden, als von dem Mangel leiden. Und das ist doch erstaunlich, wenn man sagt, das Tabakrauchen ist ein geringerer Faktor als eine suboptimale Ernährung. Zumindest kommen die Autoren hier zu diesem Ergebnis. Und auch spätestens seit den letzten 2-3 Jahren wissen wir, dass diese ganzen nicht übertragbaren Erkrankungen, auch wieder geistig wie körperlich, alle mehr oder minder einen Risikofaktor für Infektanfälligkeit, schwere Verläufe und frühzeitige Todesfälle verantwortlich sind. Das Bindeglied ist halt offensichtlich ein nicht richtig oder nicht sinnvoll funktionierendes Immunsystem beziehungsweise eine sehr schnell überschießende Entzündungsreaktion. Und dann gibt es noch etwas, wir nennen das verborgener Hunger. Das betrifft bei uns sicher weniger Menschen als in anderen Gegenden. Im globalen Süden wird es mehr Leute geben, die darunter leiden. Aber das ist jetzt nicht der Mangel an Protein, das ist nicht der Mangel an Energie, sondern es ist der Mangel an Mikronährstoffen. Von Vitaminen bis Mineralstoffspurenelemente. Sie sehen das da rechts oben auf dem Buchcover drauf, ist keine Werbung für die Bücher, soll nur das versinnbildlichen, dass es diesen Begriff hier eben gibt und der ein Thema spielt. Und wir haben weltweit sehr viele Menschen, die an Eisenmangel, Selenmangel, Zinkmangel und so weiter leiden. Und wenn man sich eben da ein bisschen damit beschäftigt, welche Prozesse im Körper alle diese in Spuren aufgenommenen Substanzen eben brauchen, um richtig ablaufen zu können, dann erkennt man schon deren Bedeutung bzw. Bedeutung des Mangels. Ein weiteres Problem ist, diese chronische niederschwellige Entzündung ist heute schon erwähnt worden. Ich fand es ganz erstaunlich, wie lang die Liste immer länger wird, bei wie vielen Erkrankungen wir diese chronische Entzündung finden, ja, ich glaube, das ist jetzt auch bei der Depression ein Thema, ja, dass chronisch inflammatorische Prozesse ein Problem sind. Das können Sie entweder makroskopisch hier dieses Darmschlingen umgebende Bauchfett sehen, im Übermaß im Rahmen von Obduktionen oder etwas anschaulicher vielleicht im Rahmen einer MRT-Abbildung, vor allem eben dieses innere Bauchfett hier da um die Darmschlingen. Das fördert die Entzündung und hält sie auch am Laufen, ähnlich wie die Fettleber auch. Und wir haben immer mehr Menschen, die Fettleber haben, die gar keinen Alkohol trinken, sind Kinder und Jugendliche schon davon betroffen. Und auch das fördert diese chronische Entzündung und Stoffwechselstörungen. Und das ist eine Abbildung, die mich aufgrund ihrer Simplizität so angesprochen hat. Das ist aus Nature Medicine 2019. Ich habe es so eingedeutscht und etwas vereinfacht für mein letztes Buch. Da sehen Sie als zentrales Bindeglied diese chronische Entzündung. Links die Ursachen, rechts die Folgen. Die Folgen haben wir jetzt schon gehabt, die Liste. Das sind mehr oder weniger alle die Krankheiten, die zu diesen Gesundheits- oder Einschränkungen und verkürzten Lebensjahren führen. Und links ganz lapidar Übergewicht, Ernährung, Darmdysbiose. Das sind alles ernährungsassoziierte Dinge und im weitesten Sinne mit unserer Ernährungsgewohnheit, unserem Ernährungssystem, auch mit der Verarbeitung von Lebensmitteln, aber ganz ursprünglich, ultimativ mit dem Anbau oder mit der Gewinnung dieser Lebensmittel in Verbindung. Oft unterschätzt, Schlafstörungen, gestörter Zirkadianrhythmus, soziale Isolation, Stress war in letzter Zeit alles ein Thema und Umweltchemikalien ohnehin. Interessant ist, dass diese Krankheiten, die eine Verbindung zur chronischen Entzündung haben, so gut wie alle auch eine mehr oder minder wissenschaftlich belegte Verbindung zu einer Störung des Darmmikrobioms aufweisen. Es scheint zusammenzuspielen. Es ist jetzt zu wenig Zeit, über die Darmbarriere ausführlich zu philosophieren, aber dieses Mikrobiom, dieses komplexe Ökosystem auf kleinstem Raum in unserem Darm, das spielt eine immer mehr wahrgenommene Rolle. Früher hat man halt das irgendwie so als Darmflora und so weiter ein bisschen verniedlicht. Jetzt kommen wir drauf, welche Rolle das alles spielt. Ernährung kann man energiesuffizient sehen und diese ganzen Berechnungen, ob man mit Bio oder nicht Bio oder wie wir die Welt ernähren können, es ist also ein Schlagwort auch, We Feed the World, ist immer der große Angstmacher, der auch jetzt wieder umgeht, wir können die Welt nicht ernähren und jeder, der jetzt Bio macht, ich habe echt große Angst vor diesen Narrativen, die sich heutzutage sehr schnell fortsetzen. Wenn Sie heute von Bio reden, dann sind Sie schon für den Welthunger verantwortlich. Das ist eben, wie meine Vorrednerin gesagt hat, sehr differenziert zu sehen. Unter manchen Bedingungen im Anbau ist Bio sogar hat mehr Ertrag als konventionell. Das muss man sehr differenziert sehen. Und außerdem, Sie sehen schon, nährstoffadäquate Ernährung und zum Schluss dann tatsächlich eine echte gesunde Ernährung, die ist eine, die aus einer Vielfalt von Lebensmitteln besteht, die sich stark variieren, weil die Vielfalt in der Ernährung auch eine Vielfalt oder eine große Diversität im Mikrobiom zur Folge hat, zumindest wenn man es vereinfacht einmal ausdrücken darf, abgesehen davon sind Ballaststoffe so wichtig. Wenn Sie Lebensmittel aufnehmen, die nährstoffreich sind und alle innere Bedürfnisse befriedigen, das sind echt wirklich ganz interessante Studien. Viele davon kommen aus der Tierernährung, aus der Forschung von Nutztieren, dass es sowas gibt wie eine, ich sage sehr unwissenschaftlich, eine Ernährungsweisheit des Körpers. Der Körper weiß, was ihm fehlt und hat gewisse, es gustet einem nach gewissen Dingen oder Lebensmitteln, wo Dinge drin sind, die einem gerade fehlen. Das wissen wir bei Nutztieren interessanterweise besser als bei Menschen. Und wenn Sie eine nährstoffreiche Ernährung zu sich nehmen, dann brauchen Sie gar nicht diese Portionen, von denen immer geredet wird. Also diese Berechnungen sind immer, da geht es immer um Kalorisierung und Quantifizierung in dem Sinn, der Mensch braucht so und so viele Kalorien. Die neuesten Studien sprechen ganz dagegen, gegen diese schöne Theorie, Kalorien aufgenommen, Kalorien ausgegeben. Das funktioniert gar nicht so. Warum? Weil der Mensch keine Brennkammer ist, sondern das Produkt von einer sehr langen Evolution. Und hier wird mit Energie im Körper ausgehalten, verschoben. Die verschiedenen Organfunktionen im Körper erhalten unterschiedliche Energie, je nach Bedarf. Und das haben wir ein bisschen übersehen, indem wir sehr abstrakt und mechanistisch und reduktionistisch den Körper uns angeschaut haben. Ich habe einmal propagiert, also das ist vor kurzem ein Interview gewesen, die Landwirtschaft hört wirklich zu. Man kann Landwirtschaft als eine Form der Apotheke sehen, wenn wir wissen, dass viele unserer Krankheiten ernährungsbedingt sind. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung. Die moderne Wissenschaft ist ja auch wirklich spannend. Ja. Wir haben jetzt durch Zunahme der Möglichkeiten in der Molekularbiologie und in der auch Rechenleistung von Computern können wir immer besser über Sequenzierung, Metagenomik, die Stammbäume über unsere 16S oder 18S ribosomale RNA, über Erbsubstanzen nachvollziehen, nachweisen, und da ergibt sich mal zuerst einmal die schöne Erkenntnis, dass alle Lebewesen miteinander verwandt sind in diesem Stammbaum. Und die zweite Erkenntnis, die ich schön finde, manche beunruhigt, dass die absolute überwiegende Vielfalt an Diversität und Lebewesen hier im oberen Bereich alles Bakterien sind. Ja. Und je mehr geschaut wird und gesucht wird, je mehr neue Spezies finden wir da hier, von denen wir allerdings nur den DNA-Fingerabdruck kennen und die im Labor nicht kultivierbar sind. Dann kommt noch dazu, seit einigen Jahrzehnten da eine eigene Domäne, die Archaea, und wir Eukaryoten, also Pflanzen, Pilze Säugetiere zum Beispiel, und irgendwo so ein Ast, den wir hier nicht darstellen können, sind wir dann die Homo sapiens auch noch hier zu verorten. Das heißt, wir sind Tiere, Eukaryoten in einer bakteriell dominierten Welt, nämlich nicht nur hier an der Vielfalt, sondern auch gesamtquantitativ sind alle lebenserhaltenden Systeme von Bakterien und anderen Mikroorganismen und deren Stoffwechselleistungen abhängig. Und das ist heute schon gefallen, der Begriff Mikrobiom. Vor 5 Jahren musste man es noch erläutern, mittlerweile wissen die meisten schon, was ein Mikrobiom ist. Deswegen möchte ich da nicht zu stark darauf eingehen, aber mich nicht da jetzt zu lang aufhalten. Vielleicht noch die Begriffe Mikrobiom als Überbegriff, und das setzt sich zusammen aus den Organismen selbst. Die Mikrobiota sind Bakterien, sind auch Archaeen, Pilze, Protisten, also Einzeller und Algen. Und natürlich, weil sie keine Lebewesen sind, hier nicht angeführte, die Viren, das Virom spielt auch eine Riesenrolle. Bakteriophagen können ja Bakterien passiv in ihrem Verhalten oder in ihrem Überleben beeinflussen. Und dann kommt noch dazu die Zusammensetzung dieser Mikroorganismen und deren Stoffwechselprodukte. Und die neuesten Ergebnisse zeigen uns, dass in unserem Blut extrem viel Metaboliten von diesen Bakterien zirkulieren. Nicht nur kurzkettige Fettsäuren, auch ganz andere Moleküle, die alle offensichtlich irgendeine Funktion in unserem Körper haben. Und das ist wirklich spannend. Also der Abfall der einen ist sozusagen unsere Funktionalität. Und das ist schon etwas, wir sind, glaube ich, noch weit entfernt davon, das zu verstehen. Wir haben mit der Frau Berg, die auch hier die Hauptautorin war von der Arbeit in Graz, eine echt also begabte Wissenschaftlerin, die diese Ergebnisse liefert. Es war zuerst ja auch von Apfel die Rede, ja, da war eher die Klimabilanz. Es ist immer die Frage, wie man es betrachtet. Die Frau Berg hat den Apfel untersucht und hat, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ich glaube 100 Millionen Bakterien pro verzehrtem Apfel und hat verglichen aus konventionellen Abbau und biologischen Anbau und das Profil und auch das sogenannte Resistom, also die Gesamtheit der Resistenzgene, die in diesen Bakterien kodiert sind, die sind wesentlich besser im Apfel aus biologischem Anbau als in dem aus konventionellem Anbau. Ja, der hat ein bisschen anderes Mikrobiom, der Apfel. Warum? Muss ja auch reagieren auf die Einflüsse. Wenn man Menschen anschaut, sind wir dominiert zahlenmäßig von den Bakterien. Das sind die Zahlen an Körperzellen, das sind so Hochrechnungen und Schätzungen. Und besonders spannend finde ich eigentlich, wenn wir es auf genetischer Ebene betrachten, weil diese 39 Billionen Bakterien, das hat sich jetzt ein bisschen verschoben, die haben Hunderttausende bis Millionen verschiedene Gene. Und wir haben unsere 20.000 bis 23.000 Gene, die wir zwar insgesamt natürlich über die Epigenetik etwas beeinflussen können, aber viel toller ist eigentlich diese Software da hier, weil die kann man zeitlebens updaten. Das ist sozusagen die Folge von unseren Umweltbedingungen, speziell des Essens. Und in dieser Arbeit hat man sich bei ein bisschen mehr als 3.000 Probanden das Mikrobiom angeschaut und da ist man auf die waren komplett erstaunt, die Autoren, nicht 45 Millionen nicht redundante Gene gefunden in den Bakterien und sie schätzen, dass sie in Wahrheit vielleicht 200 Millionen sind. Ja? Und Gene als sozusagen als die Potenzialbasis, was kann denn alles gemacht werden? Alle Stoffwechselprozesse sind irgendwo mal genetisch kodiert. Und das ist doch also sehr erstaunlich, da sieht man mal die Potenz dieses Mikrobioms. Insgesamt macht uns das Mikrobiom, das ist neben dem Exposom der weitere Begriff, das irgendwie, obwohl er so wichtig ist, sich noch nicht durchgesetzt hat, sind wir ein Holobiont, ja? Ein Gesamtlebewesen, ein Metaorganismus, den man in seiner Gesamtheit, da rede ich jetzt nicht von Psyche und Seele, sondern einmal nur rein körperlich, physisch, nur als Verbindung zwischen Wirtsorganismus und dem ganzen symbiotischen Mikrobenkomplex, der in und auf uns haust, verstehen kann. Und das ist wahrlich, wie da in dem Buch von Herrn Bosch aus Deutschland, die Holobiontenrevolution oder der Holobiontenimperativ nur so zu verstehen. Und nicht nur wir Menschen, sondern alle mehrzelligen Organismen. Ich habe es unten aufgezeichnet, wenn wir von Landwirtschaft reden, reden wir von Nutzpflanzen und Nutztieren. Und das soll jetzt nur ganz kurz noch angegangen sein, also diese enge Verbindung, ja, also zwischen unserem Hirn und dem, was im Darm sich abspielt und die Verbindung einerseits über neuronale Verbindungen, andererseits übers Blut und über Metaboliten, über Zytokine, da braucht man Zeit, bis man das wirklich überblickt und sich halbwegs sicher ist, um zu verstehen, was hier passiert. Interessant ist, dass vor allem in Richtung Darm, in Richtung ZNS die Informationsübermittlung geht und wir dadurch jetzt auch sehr viel verstehen, warum es so viele Komorbiditäten gibt, dass es viele Krankheitsbilder gibt, die mit einer Depression einhergehen. Ja, nur mal so viel dazu. Herausbildet sich dieses ein differenziertes Erwachsenenmikrobiom über so die ersten Lebensjahre von praktisch nichts zu einem 3-5-jährigen Kind, sagt man, ist schon sehr ausgereiftes Mikrobiom dann und man sieht hier in diesem blauen Kästchen dargestellt, was alles Einfluss hat. Ja, also von die ganze Perinatalgeschichte ist eine ganz große Geschichte, also wie sich die Mutter in der Schwangerschaft ernährt, welche Infektionen, welche Antibiotika, wie die Entbindung abläuft, wie das Kind gestillt wird oder nicht, hat massiven Einfluss drauf und vor allem so lapidar in einem Satz Environment. Das Environment ist fast alles. Das ist jetzt nicht nur die Häuser, die da stehen und die Bäume, das ist die Lebenssituation, das sind die Menschen in der Familie, das sind Haustiere, das ist der Kontakt zum Boden, zur Natur, alles. Das ist Environment und das führt dazu, wie sich das entwickelt. Die Leistungen für uns, ich würde mich hier nur auf die Überschrift beschränken einmal, das Mikrobiom ist für viele essentielle Prozesse im Körper von zentraler Bedeutung. Wir haben sehr viele Tierversuche zu dem Thema, wie sich halt Tiere entwickeln, wenn sie kein Mikrobiom haben und so. Das ist alles nicht sehr vorteilhaft. Das Darmnervensystem bildet sich nicht aus, das Zentralnervensystem bleibt zurück. Metabolismus von Substanzen, Aufbau von Substanzen, Synthetisierung von Substanzen. Und ganz unten natürlich auch, wenn wir in der Medizin sind, Medikamente haben einen Einfluss aufs Mikrobiom und unterschiedlich werden sie auch, oder umgekehrt werden sie auch vom Mikrobiom metabolisiert und in ihrer Wirkung potenziert oder abgebaut, wie auch immer. Es ist also nicht daran zu denken, ohne Mikrobiom zu leben. Da sehen Sie nochmal so eine Übersicht, welche dieser Krankheiten, und es sind genau die zuvor genannten, alle Organkreisläufe und Systeme, wo wir eine mehr oder weniger bekannte Verbindung zu einem gestörten Mikrobiom haben. Da müssen wir uns jetzt, ja, das überspringe ich jetzt, schön ist irgendwie, dass es ein Kontinuum ist. Ja? Das ist also nicht so, ich habe ein schlechtes, ein gutes, sondern das kann tageszeitlich ändern. Sie können mehr im inflammatorischen Bereich sein, wenn Sie was anderes gegessen haben einen Tag lang und wieder eher im weniger entzündlichen Bereich sein, wenn Sie das Richtige gegessen haben und mehr geschlafen haben vielleicht. Ja. Das kann jeder mit einer chronischen Erkrankung vielleicht auch nachvollziehen, dass es Tage gibt, wo es besser ist und wo es schlechter ist. Fix ist auf jeden Fall, dass es hier eine Verbindung gibt. Und die Einflussgrößen sind eben vielfältig, ich habe jetzt eh viele angesprochen, kann man kurz halten, bis hin zu ausreichend Schlaf und so weiter und so fort. Landwirtschaft ist vor allem mit Ernährung und Umweltchemikalien verbunden. Und jetzt ist die Frage, wie geht es unserem Mikrobiom? Dem müsste ja eigentlich nicht gut gehen, wenn wir so einen Anstieg von chronischen Erkrankungen zu verzeichnen haben. Und tatsächlich hier die American Academy oder Society for Microbiology spricht da in der Überschrift sehr schön von dem Verschwinden unserer ältesten Verbündeten. Ältesten deswegen, weil wir koevoluiert sind, genauso wie die Pflanzen, mit Mikroorganismen. Die haben das irgendwie toll gefunden. Im Darm ist es warm, ist es feucht, ist es ein niedriger Sauerstoffpartialdruck. Kommt immer von oben frischer Nährstoff rein, das andere wird über das Kanalsystem ausgeschieden. Also aus Sicht der Bakterien ist so eine Kooperation mit seinem Eukaryotenwirtsorganismus eine wunderbare Geschichte. Die Kühe würden überhaupt nicht funktionieren, Wiederkäuer hängen überhaupt zu 100% von ihrem funktionierenden Pansenmikrobiom ab. Ja, und der Martin Blaser als Mikrobiologe, der sagt, das sind vor allem unsere liberale Antibiotikapolitik dafür verantwortlich, das wird schon stimmen, aber es sind jetzt nicht nur die Substanzen, die wir klassisch als Antibiotika bezeichnen, sondern andere Umweltchemikalien wirken auch antibiotisch oder zumindest beeinflussen diese komplexe Zusammensetzung an Darmmikroben. Und wenn man sich's anschaut, es scheint so zu sein, ich muss jetzt wirklich kurz sein, wenn wir uns so Jäger- und Sammlerpopulationen anschauen und Leute, die primitive Landwirtschaft betreiben oder eher hochkomplexe Landwirtschaft oder im leicht kleinstädtischen Bereich oder in Megacities wohnen, dann können sie über diesen Urbanisierungsgradienten eine Abnahme der Biodiversität des Darmmikrobioms feststellen. Und das ist in dieser Studie wirklich also so wunderschön gemacht worden. Die Hadza oder Hadzabe in Tansania, die dienen Anthropologen und anderen Wissenschaftlern immer wieder gerne als so Proxy-Ersatzstudienobjekt für Jäger- und Sammler-Vergangenheit. Stimmt nicht ganz, muss man sagen, aber es ist trotzdem, sie leben von der Jagd und sie leben von dem, was sie sammeln. Sind ein sehr interessantes Studienobjekt, aber als unabhängig davon, nicht, dass wir jetzt falsch verstehen, als Objekt, wie wir sie nicht betrachten, aber die sind auch gut durchaus zufrieden, die haben immer ihre die halten sich ihre Anthropologen, sage ich mal, ja, die dauern sie. Das ist, glaube ich, eine gegenseitige Studie irgendwo. Ja. Interessant wird es, wenn Sie sich anschauen, die Darmdiversität von den Stichproben aus dem Stamm der Hadza und von einer italienischen Vergleichsstichprobe, dann sehen Sie allein schon am Farbkomplex hier die unterschiedlichen Diversität. Die höchste Diversität, die jemals in einem Darmmikrobiom gemessen wurde, war von den Indigenen der Yanomami-Gruppe in Südamerika gemessen. Warum ist das so? Ja, haben wir zu viel Hygiene in unserem Leben oder zu wenig Dreck? Da ist dann die Hygienehypothese formuliert worden, die hat man dann nicht so gut gefunden, weil Hygiene an sich eine große Errungenschaft ist. Von Schlachtkörperhygiene, Händewaschen, Kanalisation braucht man gar nicht diskutieren. Also hat man es dann eher Old Friends oder Biodiversitätshypothese genannt. Es fehlen uns unsere alten Freunde, nämlich diese meistens nicht schädlichen Mikroorganismen aus unserer Umwelt, die uns besiedeln. Und was Sie hier rechts sehen, wenn ich das nach dem Gesagten jetzt sozusagen neu framen darf, dann ist das nicht ein Kind, das Dreck frisst, sondern ein Holobiont in seinen ersten Lebensjahren, der sich hier gerade ein Software-Update holt aus seiner Umgebung. Und erstaunlich ist auch, dass dieses für Eltern eher unattraktive Verhalten meistens dann endet, wann auch dieses Darmmikrobiom schon ausgereift ist. Nicht? So nach den ersten 3 Jahren hören die Kinder eigentlich schon auf, den Erdkuchen zu essen. Wobei das nichts sagt, man kann ja dann später auch so den Hund abschlecken und das ist auch sehr gut eigentlich fürs Mikrobiom. Umweltchemikalien ist ein Review, das können Sie mal durchlesen, was alles, also ich sage mal fast alles, ja, alle diese Errungenschaften unserer chemischen Umwelt hat auch eine mehr oder minder eine Wirkung auf das Mikrobiom. Und das finde ich besonders wichtig, das gehört eigentlich, finde ich, eine Liste als Kitteltaschenzettel auch jedem Arzt und Ärztin mitgegeben, dass auch nicht antibiotische, simple, häufig verschriebene Medikamente natürlich auf den Stoffwechsel und die Zusammensetzung des Darmmikrobioms auch eine Wirkung haben und in der Regel nicht eine gute. Beispielhaft zum Beispiel Protonenpumpenhemmer, die viel zu liberal gießkannenartig verteilt werden, obwohl sie für diese Indikationen gar nicht zugelassen sind, wird reflexartig eine Erfolgsgeschichte der Pharmawerbung, aber nicht in Wirklichkeit eine sinnvolle Anwendung. Und das führt zu einer Störung des Darmmikrobioms mehr oder minder. Wenn wir von Landwirtschaft reden, dann haben wir sehr viele Fragen, die Vorrednerin hat es angesprochen, bis hin zur Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit. Klimaresiliente Böden wollen wir haben, wir wollen aber auch eine gesunde Ernährung haben, die aus der Landwirtschaft kommt, weil wir bestehen ja vollständig aus dem Boden und den Lebensmitteln, die aus dem Boden kommen. Also ist das schon fast die Quadratur des Kreises, wie man vorher schon gesehen hat, wie können wir denn die Problematik lösen. Wie viel haben wir denn noch Zeit? Ja. Sie müssen eigentlich in die Oper oder so irgendwas, gut, dann haben wir noch ein bisschen. Ist eh fast so schön wie in Europa. Ja, die Entwicklungen, und es sind die langen Prozesse, die mich heute interessiert haben, und das ist halt, es gibt so viele Parallelen in der Medizin und in der Landwirtschaft, das ist eigentlich unglaublich, je mehr man hinschaut, die Entwicklungen, die sind auch Selbstläufer sind, ja, die natürlich zunächst als Erfolg wahrgenommen werden. Nicht jetzt weiß jeder Bescheid, dass Antibiotika auch zu Problemen führen und dass wir hier auch zukünftig welche zu gewärtigen haben, aber wie sie neu waren, waren sie toll, sie sind heute noch toll, ja? Und viele Leute wären nicht hier, wenn sie nicht gäbe. Und ähnlich war diese sogenannte grüne Revolution in der Mitte des letzten Jahrhunderts, wo in der Landwirtschaft vor allem dann verschiedene Pflanzenneuzüchtungen, da hat es sogar Nobelpreise dafür gegeben, weil man eben die Welt ernähren wollte oder will, die Input vor allem, nicht, also die verschiedenen Dünger, Sie sehen das rechts, Stickstoff, Phosphat und Kali-Dünger, ohne den Landwirtschaft nicht geht, und auch da sieht man sehr schön die Zunahme im Verbrauch seit den 60er Jahren. Es ist ganz klar, dass hier auch dann diese linken bunten Kurven, das ist sozusagen der Hektarertrag für Weizen in verschiedenen Ländern, und da sehen Sie, wie stark das angestiegen ist. Das ist eine Erfolgsgeschichte an sich. Nur hat man manches übersehen, und wenn wir jetzt uns das anschauen, Landwirtschaft war immer schon bis zu einem gewissen Punkt degradiv, also degradierend, weil sobald man den Boden umdreht und drinnen herumstirbelt und was tut, verliert er an Kohlenstoffgehalt. Und der Kohlenstoff, also dieses SOC, Soil Organic Content or Matter, man könnte das nicht ganz richtig, aber so mit Humusgehalt oder ja, sagen wir mit Humusgehalt übersetzen. Und da sehen Sie den Verlust, das ist die schwarze Linie mit den gelben Punkten, die vor allem angestiegen ist in den letzten 100 Jahren. Mit der Intensivierung der Landwirtschaft hat der Boden massiv an organischer Materie verloren, Kohlenstoff, also CO2-Freisetzung, natürlich auch auf diese Art. Und da gibt es Schätzungen, dass 133 Milliarden Tonnen Kohlenstoff freigesetzt worden sind seit Beginn der Landwirtschaft, einfach durch mechanisches, vor allem durch mechanische Bearbeitung oder durch nicht richtige oder nicht nachhaltige Bodenbearbeitung, das kann auch sein. Ja. Und das ist deswegen problematisch, ich habe es schon angedeutet, weil in unseren Breiten weit über 95% unserer Lebensmittel aus eben diesem Boden unterschiedlicher Standortqualität kommen, und deswegen sollte der unsere Aufmerksamkeit bekommen. Und egal welches Atom oder Molekül mit irgendeinem Mikronährstoff oder sonst irgendwas in Ihrem Körper, jedes Kohlenstoffatom ist irgendwann einmal da rausgekommen, ja, über das Lebensmittel in den Körper gelangt. Von woanders kommt es selten, außer Sie ernähren sich von Fisch, da haben Sie dann ein bisschen mehr Quecksilber oder sonstige Dinge. Wird auch übersehen, nicht, wenn man eben von Fischernährung spricht, dass man dann andere Probleme damit generiert. Und das sind Böden, nicht irgendwo aus dem Sahel oder sonst wo, sondern das ist 40 Kilometer nördlich von hier, im Weinviertel, leichte Hanglage, Brache, nach einem Starkregenereignis schwemmt es dahin. Die Zahlen sind enorm, wenn man sich das anschaut, wenn es nur 1 Millimeter pro Hektar oberste fruchtbare, humusreiche Schicht abschwemmt, dann sind es 10 oder mehr Tonnen pro Hektar. die verschwinden, obwohl nur ein Millimeter abgetragen wird. Es ist nicht nur Wassererosion, nicht nur die sondern auch die innere Erosion und auch die Winderosion spielt eine große Rolle. Haben wir immer wieder in den Medien, vor ein paar Jahren hat es in Deutschland eine große Autokarambolage, Massenkarambolage gegeben, durch diese Verwehungen. Das sind vor allem so Hackfrüchte und so Kulturen, die erosionsgefährdet sind. Mais gehört da unter anderem auch dazu. Und also ich finde, also wenn man sich mit Boden und Bodenleben, das mache ich als Biologe, beschäftige, dann kommt einem das große Grausen, wenn man hier diese quarzsandigen Böden da sieht. Und trotzdem, und das finde ich faszinierend, durch den Input von Stickstoff, Phosphor, Kali, diesen Makronährstoffen, kann ich auf diesen Böden Pflanzen zum Wachsen bringen. Die Frage ist, ob ich davon mich oder wen anderen ernähren will. Da sieht man auch so diese Flugsohle da, wie sie da noch, das ist betonhart, ja. Das ist immer wieder erstaunlich, aber mit mehr PS und tieferen Flügen können sie das halt immer wieder umdrehen und wieder neu bewirtschaften. Bis hin zum letzten Jahr. Das ist jetzt nicht nur die Landwirtschaft, um Gottes Willen, das ist auch die Flächenversiegelung, aber es ist vor allem die Landnutzung selbst. Der Boden nimmt gar kein Wasser mehr auf. Ja, und wenn dann Starkregenereignisse sind, dann kommt es zu echten Katastrophen, wie hier in Deutschland, wo auch gar nicht wenig Todesopfer dann zu beklagen waren. Aber da sind wir besser als die Deutschen, was die Bodenversiegelung betrifft, sind wir noch erfolgreicher, machen wir noch mehr. Ich glaube, sind es 13 oder 16 Hektar pro Tag, irgendwo in der Größenordnung. Ich glaube, es war also viel. Ja. Ja, und das ist leider jetzt nicht ganz drauf. Die Lebensmittel- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen hat, was nicht, hat es verschoben beim Export, hat geschätzt, dass bisher 33% unserer fruchtbaren Böden aufgrund nicht nachhaltiger Bewirtschaftung, das kann man lesen, degradiert sind oder am Weg zur Degradierung sind. Das heißt also in Richtung Wüstenbildung gehen, ist gleichbedeutend Abnahme des organischen Anteils, also der Humusabbau, ja, der in Dauergrünland bei 6, 7, 8, 9% liegen kann, das ist schon sehr hoch, und in stark bewirtschafteten Ackerflächen halt manchmal bei 1% liegt, ne, das muss man auch sagen. Und wenn der ganz weg ist, dann fällt die lebende Materie und dann haben sie mehr oder weniger salopp formuliert eine Wüste. Die nächsten 30% sind bis zum Ende dieses Jahrhunderts dann dran. Das ist eine Diskrepanz, die wir zu bewältigen haben. Was anderes auch in diesem, wir reden jetzt immer von dieser grünen Revolution. Wir haben die Landwirtschaft intensiviert, weil wir die Welt ernähren wollen. Und gleichzeitig gibt es Studien, es gibt auch andere, muss man sagen, die das etwas relativieren, die auch zeigen, dass wir in modernen Ackerfrüchten oder Feldgemüse, was diese Mineralstoffe hier betrifft, nicht von Calcium, Magnesium, Mangan, Phosphat, Selen und so weiter, oder Phosphor, Selen, Zink, Abnahme zu verzeichnen haben zwischen früher und jetzt. Und nicht nur in diesen Weizen- und alten Weizensorten, sondern hier haben sie es nochmal für Gemüse, Obst, Fleisch zwischen 1940 und 91. Und es geht ja gar nicht um die Zahlen, um die Quantität, sondern eigentlich um den Fakt, dass es hier fast überall ein Minus davor steht. Ja. Es ist also relativ gesehen weniger drin. Entweder sind die Früchte größer und haben weniger Substanz oder es fehlt halt insgesamt. Das führt jetzt zu weit, über alles zu diskutieren. Sind es die Böden, die weniger haben? Oder sonst, was hat sich geändert? Sind es andere Züchtungen? Züchtungen haben sich auch massiv verändert, muss man sagen. Es geht um Ertrag. Es geht immer nur um den Ertrag, um die Quantifizierung und Kalorisierung. Und das ist eine vollkommene Fehlleistung, wenn man sich tiefergehend mit der menschlichen Ernährung auseinandersetzt. Ist jetzt biologisch besser, haben wir heute schon mal gehört. Ja? Also ich gehe es jetzt nicht an vom ökologischen Aspekt, sondern vom Gesundheitsaspekt und ich lese Ihnen das jetzt nicht alles vor, ich mache es relativ kurz. Da gibt es schöne Meta-Analysen dazu und Einzelpublikationen. Es ist tendenziell so und im großen Teil signifikant, dass gerade Gemüse und anderes und Obst aus dem Bioanbau, weil es mehr Stress hat, mehr von den sekundären Pflanzeninhaltsstoffen mit sich bringt, Antioxidantien. Die Pflanzen müssen sich wehren, sie müssen kommunizieren. Also Mikronährstoffe insgesamt und Antioxidantien. Und da gibt es einen schönen Satz, Menschen, die biologisch angebaute Lebensmittel konsumieren, nehmen 20-60% mehr sekundäre Pflanzenstoffe zu sich. Also das sind diese ganzen Carotine, Polyphenole und so weiter. Ja. Das sind Substanzen, sind also allein für den Menschen sind es wahrscheinlich mehr als 10.000 von Relevanz. Insgesamt gibt es, glaube ich, 60.000 oder mehr. Es werden wahrscheinlich immer mehr, je mehr wir das aufschlüsseln können. Also minder oder mehr komplexe Moleküle, die in Pflanzen eine Funktion haben, aber eben eine sekundäre Funktion, Abwehr von Fressfeinden etc. Und es stellt sich halt raus, dass die für den menschlichen Organismus verdammt wichtig sind, für die Gesundheit. Jetzt muss man sich, und das ist alles auch in schönen Übersichtsarbeiten und Meta-Analysen belegt worden. Sie sehen da rechts, alles was rechts der roten Linie ist, das sind die sekundären Pflanzenstoffe in also rechts davon ist Organic, also Bioanbau. Und da sieht man eigentlich, dass es entweder tendenziell oder signifikant mehr davon in dem biologischen Gemüse drinnen ist. Ähnlich verhält sich es übrigens auch mit dem Fleisch. Ich glaube, in dem Fall ist es Beef, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, also, oder Meat allgemein, ist egal. Es geht da meistens um die Fettsäuremuster, Omega-3, Omega-6 und so weiter. Und da sieht man auch, dass biologisch aufgezogenes Fleisch allgemein gesagt tendenziell ein besseres Profil hat. Was hier nicht dargestellt ist, ist, jetzt kommt man drauf, dass auch im Fleisch natürlich die sekundären Pflanzenstoffe drin sind. Nicht nur im Fleisch, sondern auch in der Butter, also in Milchprodukten und so weiter, überall. Die Gelbfärbung der Butter sind Carotinoide, die kommen aus den Pflanzen, die die Tiere gegessen haben. Wenn sie es nicht essen, muss man die Butter färben. Wird auch gemacht mancherorts. So, wie kommen die jetzt in die Pflanze? Und jetzt nähern wir uns sozusagen dem systemischen Zirkel dann irgendwo. Wie kommen denn diese sekundären, also die Mikronährstoffe allgemein in die Pflanze? Nun, weil auch die Pflanze, ich habe es Ihnen schon eingangs erwähnt, ein Holobiont ist und deswegen genauso wie der Mensch in seinem Metabolismus, in seiner Abwehr, in seiner Resistenz, Resilienz von einem Mikrobiom abhängig ist. Das ist jetzt hier nur eine Übersicht, was es alles gibt zu dem Thema, aber das ist natürlich in der Medizin, die lesen keine Bodenkultur oder Bodenmikrobiologie. Bücher. Das ist eine andere Fakultät, muss man halt sagen. Aber dort läuft es ganz genauso. Sie haben überall bis in die Samen ein Mikrobiom. Das ist auch eine transgenerationale Vererbung dieses Mikrobioms, so ähnlich wie bei der Geburt beim Menschen. Und ganz spannend wird es, wenn wir dann in die Rhizosphäre schauen und uns dort anschauen, die stark verästelten Wurzeln. Und dort sitzen diese Bakterien und Pilze und haben genau dieselben Funktionen oder sehr ähnliche Funktionen wie beim Menschen. Und das Erstaunliche ist, sowohl der Darm bildet absichtlich ein Environment, eine Umgebung, damit sich die Bakterien dort wohlfühlen, die richtigen vor allem. Und das macht auch jede Pflanze. Also die Assimilate, die durch Photosynthese entstehen, die werden in den Boden gepumpt und man denkt sich, das ist nicht sehr effizient, 20%, 30%, 40% seiner Energie sinnlos in den Boden zu pumpen. Das ist aber nicht sinnlos, das dient dem Anlocken dieser Bakterien, damit die Pflanze Nährstoffe aus dem toten Umgebungsboden generieren und lukrieren kann. Also sie lagert Arbeitskräfte aus, vor allem Mykorrhizapilze sind da zu erwähnen, ist jetzt zu wenig Zeit, um das zu erläutern. Wir haben es simplifiziert im Zuge der grünen Revolution und Haber-Bosch-Verfahren und ganze Düngerei hat man gesagt, die Pflanze braucht NPK und dann wächst sie. Tut sie auch. Aber sie geht gar nicht großartig, wie Sie links sehen, Verbindungen mit dem Boden ein, weil der Boden hat hier Haltefunktion mehr oder weniger und sonst nichts, weil sie ist einfach tendenziell nährstoffärmer. Die aus biologischem Anbau stammende Pflanze, oder zumindest, ich will gar nicht jetzt biologisch, weil das eine spezifische Zertifizierung ist, aber dort, wo das Bodenleben reich ist, ja, dort hat die Pflanze und sonst nichts kriegt, nicht künstlich am Tropf hängt, ja, muss sie sich bemühen, Kontakt mit der Umgebung aufzunehmen, bildet entsprechend Wurzeln aus, lockt entsprechend Bakterien an, hat eine Schutzschicht von Bakterien um die Rhizosphäre, auch um die Blätter und wird deswegen auch weniger leicht krank und braucht deswegen auch weniger oder gar keinen synthetischen Pflanzenschutz natürlich, weil gesunde Pflanzen das nicht brauchen, so wie gesunde Menschen weniger krankheitsanfällig sind, wenn das Mikrobiom passt. Das ist eine großstarke Verallgemeinerung, aber kann man grundsätzlich so sagen. Und dann hat man sich das erst vor kurzem, das ist aus 21, diese Publikation, ob wirklich gesund Bodenleben, Soil Health, ja, ob das mit einer höheren Nährstoffdichte der Lebensmittel verbunden ist. Gehe jetzt nicht ins Detail, Sie können das ja alles auch nachlesen, das ist auch eine Preliminary Study, kann man sagen, aber tendenziell ist es so, je besser das Bodenleben, vor allem durch regenerative landwirtschaftliche Praxis, gefördert wird, das eigenes Thema, was regenerative Landwirtschaft ist, aber hier, ich sage es auf einen Satz reduziert, man kümmert sich um das Bodenleben. Man hat erkannt, dass der Boden ein Organismus ist und ein lebender Organismus und alle Maßnahmen, die dem dienen, den Boden zu beleben, die führen zu einem gesteigerten Bodenleben, zu einer höheren Diversität und zu gesünderen oder zumindest mit Lebensmitteln, die reicher an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen sind. Und beim Fleisch sehen Sie auch die regenerative Landwirtschaft zur konventionellen eine positive Ratio an verschiedenen dieser Fettsäuren. Und das ist auch anderen schon aufgefallen hier aus einer Publikation, der Darm und die Wurzel. Ja, das ist ein faszinierendes Analogon in der Biologie und Sie sehen es auch hier rechts dargestellt, auch morphologisch ist es so. Das ist nur meine rhetorische Frage, weil das können Sie jetzt selbst beantworten. Natürlich wirken die sekundären Pflanzenstoffe, Phytochemikalien und auch Polyphenole auf das Darmmikrobiom und modulieren in einer Art und Weise, die wir nur teilweise verstehen. Das ist Gegenstand der Wissenschaft. Das ist noch einmal dasselbe. Vielleicht interessant, man kommt jetzt drauf, Sie kennen ja ayurvedische Medizin, die ganzen verschiedenen Kurkuma und sonstige Gewürze, die eine Rolle spielen, oder Kräutermedizin, wie sie auch in Europa Jahrhunderte praktiziert wird. Kommt man jetzt drauf, die sind halt alle diese Pflanzen, die reich an sekundären Pflanzenstoffen sind und die haben offensichtlich eine Wirkung aufs Mikrobiom. Und vom Mikrobiom wissen wir, dass es offensichtlich sehr wichtige Gesundheitsfunktionen im Körper hat. Und es stellt sich jetzt erst dar, Sie sehen diese Publikation, hat noch nicht einmal ein Publikationsdatum, zumindest nicht vor 2 Monaten gehabt, weil das alles jetzt sich sehr langsam herausstellt. Vieles davon ist natürlich Hypothesen-Papers, muss man auch dazu sagen. Und einen Punkt möchte ich nicht auslassen, weil es in der Ankündigung drinnen gestanden ist, ist auch komplett neu und also fast absurd, weil wenn Sie Biologie oder Medizin irgendwie studiert haben und verstanden haben, dann mutet es doch seltsam an, dass wir eine sogenannte Cross-Kingdom-Communication haben, also eine Kommunikation über RNA, Erbmoleküle, über die Domänen des Lebens hinaus. Also aus Pflanzen, da gibt es die ersten Publikationen dazu, die enthalten Mikro-RNA, das sind kurze RNA-Abschnitte, 20 Basen ungefähr. Die werden mit der Nahrung aufgenommen, die können, weil sie in so einem exosomalen oder exosomal-like Nanopartikel oder Nanovesikel verpackt sind, so ähnlich wie die modernen Impfstoffpräparate, sehr leicht sich mit so einer Zelle verschmelzen. Und was sie tun, ist, sie hemmen Messenger-RNA und können damit auch posttranskriptionell hier epigenetisch regulieren. Im Körper wissen wir, dass es die Mikro-RNA tut. Aber dass das aus Pflanzen kommt und auf uns wirkt, das ist erstaunlich. Und das sind eigentlich revolutionäre Erkenntnisse. Es ist eine sehr heikle Laborwissenschaft, muss man sagen, die irgendwie in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen wird. Da sehen Sie zwei so Publikationen, die Mikro-RNA aus Pflanzen, aber auch zum Beispiel aus Kuhmilch, die besonders reich ist an diesen, da gilt es wahrscheinlich um die Kommunikation Mutter-Kuh-Kalb eigentlich normalerweise. Einerseits ist eine Wirkung aufs Darmmikrobiom selbst, dieser kurzen RNA-Abschnitte, und andererseits sind es, die haben so Namen wie MIR159, ist eine spezielle Mikro-RNA, und da hat man gesehen, dass das zum Beispiel Krebszellen hemmt. Und da gibt es in Erdbeeren, in Pflanzen, alles was schön bunt, bei jeder Pflanze, mit Ginger, wie sagt man? Ingwer, ja, da, das wissen wir volksheilkundlich schon lange, dass das antiinflammatorisch wirkt. Und jetzt weiß man, dass da Mikro-RNAs drin sind, die auch wirken. Auf welche Art auch immer. Das ist so neu, dass man das hier noch nicht abschließend sagen kann. Es ist ein Thema, dass es auch hier sogar bis auf die Titelseite kommt. Da sind es diese verschiedenen Mikro-RNAs aus der Nahrung, die dann bei uns herumzirkulieren und in irgendeinem Endorgan eine Messenger-RNA blockieren oder vielleicht auch aktivieren. Dazu weiß ich zu wenig zu dem Thema. Abschließend, was bedeutet das für die Landwirtschaft? Wenn wir das höchste Ziel, die menschliche Gesundheit und vielleicht auch Tiergesundheit sehen wollen, dann bestätigt sich das, was der Gründer des Rodale-Instituts, unter anderem haben auch andere damals schon gesagt, Hans-Peter Rusch und so weiter, das ist lang her, sind viele Jahrzehnte her, die haben postuliert, gesunder Boden, gesunde Lebensmittel, gesunder Mensch. Und die moderne, teure Wissenschaft hat uns jetzt gezeigt, das scheint wirklich so zu sein. Und es ist alles vice versa miteinander verbunden und kann nur dann verstanden werden, wenn wir Diversität im pflanzlichen Bereich, aber auch im mikrobiellen Bereich fördern und nicht zerstören. So kann die Landwirtschaft der Zukunft ausschauen. Sie ist natürlich schwieriger, sie ist schwieriger zu kontrollieren, sie ist arbeitsintensiver, aber sie folgt natürlichen Mustern. Vieles davon ist in Versuchsphasen, aber ganz wichtig ist immer die Biodiversität im Vordergrund. Ein Beispiel nur, das ist jetzt stark kommende Market Gardening gibt es schöne wissenschaftliche Untersuchungen, einerseits zur Flächeneffizienz dieser Anbaumethoden. Da haben sie bis zu 3 Beetbelegungen pro Jahr. Das sind oft Flächen, die weit unter 1 Hektar sind und ausschließlich mechanisch bearbeitet werden, die ökonomisch, sozial, Bodenaufbau, Humusaufbau sowieso mehr bedienen und gleichzeitig genau das bringen, was wir brauchen, nämlich Symbiotika. Das sind Lebensmittel, die reich an Mikroorganismen sind, reich an sekundären Pflanzenstoffen sind und reich an Ballaststoffen sind, die frisch sind, die saisonal sind, alles, was zusammengehört. Ja. Und im makroskopischen Bereich links kennen wir das natürlich, dass Biodiversität für Stabilität sorgt. Die neue Message ist, dass es auch eine Pilzbakteriendiversität ist, die Ökosystemfunktion definiert, sei es im Boden, an der Wurzel, sei es in unserem Darm. Und die Eat Lancet Kommission hat sich ja mit der richtigen Ernährung beschäftigt. Wie kann ich mich gesund ernähren aufgrund von ernährungsphysiologischen Erkenntnissen, sage ich mal, und gleichzeitig hat man sich angeschaut, was ist sustainable, wie kann das innerhalb der planetaren Grenzen ablaufen. Hat man natürlich viel Geld und sonst was in die Hand genommen und hier die Eat Lancet Pizza, sage ich immer, da hier so dargestellt. Ja. Ich finde es für mich immer erstaunlich, weil ich mich auch so sehr viel mit der Vergangenheit beschäftige, wie man dann draufkommt, dass das eigentlich schon alles da war. Es war nämlich im Endeffekt genau die Zusammensetzung der alten Ernährungstraditionen, egal in welchem Bereich Sie eigentlich schauen auf dieser Welt. Es war einfach aus den Rahmenbedingungen heraus eine vielseitige, abwechslungsreiche, pflanzenbasierte, frische und chemiefreie und saisonale Basis dieser Pyramide und dann Fisch, Fleisch oder tierische Produkte, aber logischerweise in kleineren Mengen, weil sie damals auch teuer waren. Jetzt sagen wir immer, es wird so teuer, es war schon teuer, es ist jetzt zu billig. Das ist der Unterschied und man hat das natürlich bemüht, billig zu halten, damit die Leute sich an anderen Konsum hinwenden können. In den 50er Jahren ist noch ein sehr großer Anteil des Haushaltseinkommens für Nahrungsmittel ausgegeben worden, das haben wir verlernt. Und da sind wir jetzt. Oder es ist so ähnlich, es ist immer die Frage des Blickwinkels, wenn Sie sagen, ja, die Biolandwirtschaft, die hat 20, 30 oder sogar 50% weniger Ertrag. Ich würde es anders sagen, mit Doping können Sie einen doppelten Ertrag leicht erzeugen, aber auf Kosten der Nachhaltigkeit, wenn der Boden darunter leidet und das nicht für kommende Generationen gesichert ist, dass die Böden noch was hergeben. Es geht also nicht darum, dass eine ökologisch oder regenerative Landwirtschaft weniger bringt, sondern sie bringt normale Erträge, wie sie in natürlichen Systemen vorgesehen sind. Und vielleicht die Message ist für mich, und das wird in der Medizin einfach zu wenig gesehen, von der Pädiatrie bis in die Geriatrie, dass alles mit allem zusammenhängt. Das trifft insbesondere auf die mikrobielle Umwelt zu. Mikroben kennen keine Grenzen, Resistenzen können sehr schnell weitergegeben, aktiviert, transportiert werden und die Art und Weise, wie wir den Boden bestellen und die Lebensmittel, die wir darauf produzieren und auch welche das sind, ist ganz eng damit verbunden, wie es der Gesundheit dieses gesamten globalen Ökosystems geht. Nicht das neueste Schlagwort ist Planetary Health oder One Health, es spielt gar keine Rolle, es ist nur einmal miteinander verquickt und wenn wir das nicht sehen wollen, und nur Symptome bekämpfen, die moderne Landwirtschaft bekämpft Symptome, die Medizin bekämpft Symptome, aber greift nicht auf den Wurzeln an. Und die Wurzel ist die richtige Ernährung, die wir über Jahrmillionen irgendwo uns einmal, wo wir uns hin entwickelt haben, hat unseren Organismus ja auch geshaped, also wirklich bedingt. Ja, da sage ich danke für die Aufmerksamkeit und sorry, dass ich überzogen habe, aber Sie haben so abgeschüttelt, haben wir gedacht, das kann man machen.